SR Info. Bilanz am Abend.
Der erste Arbeitstag. Donald Trump lässt es nun wirklich nicht langsam angehen, sondern prescht drauf los mit Dekreten. Aus der Weltgesundheitsorganisation will Trump auch raus. Was das für die Organisation und für Deutschland bedeutet. Und das Saarland legt seine Frankreich-Strategie neu auf. Mit welchen Zielen und mit welchen Erfolgsaussichten? Das sind drei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Stefan Eising ist mein Name. Herzlich willkommen.
SR Info.
Er ist wieder da. Donald Trump räumt gerade wahrscheinlich seine Habseligkeiten in die Schubladen des Massivholzschreibtischs im Oval Office im Weißen Haus ein. Vielleicht programmiert er auch eher Fox News auf die ersten 9 Kanäle im Fernseher, je nachdem, wie seine Prioritäten so sind. Diverse Dekrete hat er schon erlassen, also präsidiale Verfügungen, die er einfach mal so eben erlassen kann. Das sind zum einen so kleinteilige Dinge wie: am Tag einer Amtseinführung dürfen die Fahnen nicht mehr auf Halbmast wehen, auch nicht, wenn kurz vorher ein Ex-Präsident gestorben ist, Jimmy Carter in dem Fall. Und zum anderen hat Trump mal eben rund 1500 seiner Fans begnadigt, die vor 4 Jahren beim gewaltsamen Sturm auf das Kapitol dabei waren. Katrin Brandt berichtet aus Washington.
Der Filzstift quietschte, während Donald Trump eine weitere präsidentielle Anordnung unterschrieb.
So, this is a big one.
Das ist ein dickes Ding, sagte er. Stimmt, in den Monaten vor der Wahl hatte Trump sich nicht festgelegt, wie er mit den Menschen verfahren will, die im Zusammenhang mit der Erstürmung des Kapitols vor 4 Jahren verurteilt worden sind. Das werde geprüft, sagte er meistens. Und dann, am ersten Abend im Oval Office, das.
So this is January 6th. These are the hostages. Approximately 1500 for a pardon.
Yes.
Full pardon.
Ungefähr 1500 Begnadigungen sprach er aus, volle Begnadigungen, betonte er gegenüber den Journalisten und machte noch einmal deutlich, wie er die Verurteilten betrachtet, nicht als Straftäter, sondern als Geiseln eines, wie er meint, korrupten Rechtssystems. Seine Anhänger feierten ihn, als er gestern Nachmittag Begnadigungen für eine Menge Leute ankündigte.
We'll be signing pardons for a lot of people, a lot of people.
Dem Sturm aufs Kapitol war die größte strafrechtliche Untersuchung in der Geschichte der USA gefolgt. Mehr als 1000 Menschen wurden bisher verurteilt, weil sie am 6. Januar 2021 gewaltsam ins Kapitol eindrangen, um zu verhindern, dass die Wahl von Joe Biden bestätigt werden konnte. Die meisten werden nun auf Trumps Wunsch hin bedingungslos begnadigt und unverzüglich freigelassen. Begnadigungen auszusprechen ist ein Recht, das US-Präsidenten oft und gerne anwenden. Trump allerdings beschädige den Rechtsstaat, meint Mary McCord, eine frühere Bundesstaatsanwältin. Es geht nicht um einen Akt der Barmherzigkeit und der Vergebung für das, was die Menschen getan haben. Es ist Teil seiner gesamten falschen Erzählung, dass es kein Verbrechen gab, dass dies ein friedlicher Protest war und dass diejenigen, die angeklagt und verurteilt wurden, Geiseln sind. So McCord im Sender PBS. Die Demokraten sprachen von einer Schande und einer Beleidigung des Justizsystems. Er hat den Aufständischen grünes Licht gegeben, wieder rauszugehen und zu überlegen, wie sie die Prinzipien untergraben können, die in unserem Land heilig sind, sagte Ed Markey, ein Abgeordneter der Demokraten bei CNN. Freigelassen werden auch Straftäter, die auf Polizisten eingeprügelt haben. Auch die 6, die damals Michael Fanone brutal niedergeschlagen haben. Fanone verlor das Bewusstsein und erlitt einen Herzinfarkt.
Rest assured, I have been betrayed by my country and I've been betrayed by those that supported Donald Trump.
Er fühle sich verraten von seinem Land und denen, die Trump unterstützt hätten, sagte Fanone bei CNN. Fanone ist inzwischen aus dem Polizeidienst ausgeschieden und hat vor dem Untersuchungsausschuss zum 6. Januar ausgesagt. Seither sei er immer wieder bedroht worden. Wegen Donald Trump seien seine Familie, seine Kinder und er selbst heute weniger sicher.
My family, my children and myself are less safe today because of Donald Trump.
Katrin Brandt hat aus Washington berichtet. Eigentlich sollte es für die Kompetenz einer Politikerin oder eines Politikers ja egal sein, ob sie oder er Kinder hat. Aber wer Erfahrung damit hat, ein jähzorniges, trotziges Kleinkind zu besänftigen, der kann vielleicht auch einem Donald Trump auf dem internationalen Parkett besser gegenübertreten? Also, wie umgehen mit dem neuen US-Präsidenten, den man ja eigentlich schon kennt? Das ist gerade eines der großen Themen im politischen Berlin. Die einen haben ein flaues Gefühl, andere mahnen zur Gelassenheit, wiederum andere sehen positive Signale. Trumps erste Dekrete zeigen, der neue US-Präsident meint es ernst mit seinen Plänen. Ruth Kirchner aus dem ARD-Hauptstadtstudio fasst die Reaktionen in Deutschland zusammen.
Wirklich überraschend waren die ersten Ankündigungen von Trump nicht. Und doch, Wirtschaftsminister Habeck drückt aus, was wohl viele im politischen Berlin am Morgen gespürt haben.
Ich will nur sagen, dass ich heute dann doch mit einem flauen Gefühl in der Magengrube aufgewacht bin.
Grund für den flauen Magen des grünen Ministers. Zum zweiten Mal wollen die USA aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen. Habeck spricht bei einer Energiekonferenz von einem fatalen Signal für die Welt.
Deswegen war das kein guter Tag für Deutschland und für Europa und für die Weltgemeinschaft.
Ein ungutes Gefühl hat nach eigenen Worten auch Gesundheitsminister Lauterbach. Der SPD-Politiker nennt den Ausstieg der USA aus der Weltgesundheitsorganisation einen schweren Schlag, warnt in der ARD, der WHO fehlt dann sehr viel Geld.
Dann müssen sehr viele Programme, gerade die Notfallprogramme, die müssen dann eingestellt werden. Davon sind Länder wie der Sudan betroffen. Schreckliche Hungersnot, dort die Kinder sterben. Da hängt so viel Leid dran.
Allein die AfD sieht im Amtsantritt von Trump ein ausschließlich positives Signal. Parteichefin Weidel spricht von einer fulminanten Rede des neuen Präsidenten gleich nach seiner Vereidigung und hofft nun auf ein Ende des Krieges in der Ukraine. So wie Trump es versprochen habe.
Er ist ein Mann, he walks the talk. Also er tut auch das, was er sagt.
Die Bundesregierung spricht sich und Europa eher Mut zu, warnt vor Strafzöllen, will Trump die Hand ausstrecken, sich aber nicht rumschubsen lassen. Viel ist von europäischem Selbstbewusstsein die Rede, vom Vertrauen in die eigene Stärke. Kanzler Scholz beschwört beim Weltwirtschaftsforum in Davos die transatlantische Partnerschaft. Die Zusammenarbeit mit Trump sei unerlässlich, aber ohne falsches Anbiedern.
Um es klar zu sagen, die Vereinigten Staaten sind unser engster Verbündeter außerhalb Europas. Und ich werde alles dran setzen, dass es dabei bleibt.
Und ja, Trump werde die Welt in Atem halten, aber
nicht jede Pressekonferenz in Washington, nicht jeder Tweet sollte uns gleich in aufgeregte, existenzielle Debatten stürzen.
Auch Außenministerin Baerbock will sich nicht, wie sie sagt, kirre machen lassen. Europa sei schließlich der stärkste Binnenmarkt der Welt. Sie betont europäische Interessen, mahnt europäische Einigkeit an. Ganz ähnlich CDU-Chef Merz noch am Abend von Trumps Vereidigung.
Wo sind unsere Stärken? Wo sind unsere Gemeinsamkeiten? Was können wir in Europa gemeinsam tun, um jetzt unsere Interessen wahrzunehmen? Trump ist ein Dealmaker. Der kommt aus der Immobilienindustrie. Der will Deals machen.
Doch für Deals mit Trump und die oft beschworene eigene Stärke müssen Deutschland und Europa zunächst ihre Hausaufgaben machen, enger zusammenarbeiten, mehr tun für die eigene Sicherheit, für die Infrastruktur, die Wettbewerbsfähigkeit. Nach der Amtseinführung von Trump stellen sich also die gleichen Fragen wie davor, nur jetzt mit flauem Gefühl im Magen.
Beste Freunde waren sie nie. Donald Trump und die Weltgesundheitsorganisation. Und sie werden es wohl auch nicht mehr, denn sie gehen nun getrennte Wege. Gestern Abend, nur wenige Stunden nach seiner Vereidigung als Präsident, hat Trump per Dekret angeordnet, dass die USA aus der WHO austreten. Begründung, die USA würden von der Organisation unfair behandelt. Und die WHO hat schon reagiert und starkes Bedauern geäußert, aber auch die Hoffnung, dass diese Entscheidung nochmal überdacht wird. Anja Braun aus der ARD-Wissenschaftsredaktion erklärt uns die Begründung aus Trumps Sicht.
Donald Trump ist wirklich der Meinung, die WHO würde die USA abzocken. Das hat er ja auch genauso geäußert. Anders als zum Beispiel China müssten die USA die höchsten Beiträge bezahlen und das sei nicht gerechtfertigt, sagt der neue US-Präsident. Und es ist tatsächlich so, dass die USA zurzeit der größte Geldgeber der WHO sind. Sie tragen rund 18%, also knapp ein Fünftel der Gesamtfinanzierung. Als nächstgrößter Geber folgt dann schon Deutschland mit 856 Millionen US-Dollar und dann die Bill und Melinda Gates Stiftung mit 830 Millionen. Trump hat der WHO schon in seiner ersten Amtszeit vorgeworfen, zu Peking-freundlich zu sein. Er hat behauptet, die WHO habe die weltweite Ausbreitung des Coronavirus von China aus unterstützt. Im Juli 2020 hatte er deshalb schon einmal die US-Mitgliedschaft aufgekündigt, aber das hat die Nachfolgerregierung von Joe Biden dann 7 Monate später wieder rückgängig gemacht.
die USA also raus aus der WHO, Deutschland bleibt drin. Werden wir den Austritt der USA hier zu spüren bekommen? Noch einmal Anja Braun.
Unser Gesundheitssystem hängt nicht direkt an der WHO, aber die WHO ist die Institution, die die globalen Gesundheitskrisen erfasst und bekämpft. Und sie organisiert auch den weltweiten Austausch, zum Beispiel von epidemiologischen Daten und Erregern. So erfasst sie zum Beispiel auch für die Grippeschutzimpfung jeweils die zirkulierenden Grippestämme, um auf dieser Basis dann die Impfstoffe maßschneidern zu können. Wenn die USA da jetzt wegfallen, dann fehlen der WHO nicht nur Geld, sondern auch Informationen. Und die Corona-Pandemie hat ja gezeigt, wie wichtig es ist, weltweit Daten und Informationen auszutauschen und dann auch die nötigen Mittel zu haben, um darauf reagieren zu können.
Und die WHO allgemein, die wird nun auf viel Geld verzichten müssen, weil die USA bisher der wichtigste Geldgeber sind.
Das Geld aus den USA hat zuletzt ein Fünftel des gesamten WHO-Budgets ausgemacht. Und die WHO ist trotzdem dauerklamm. Zurzeit bekämpft sie 42 verschiedene Gesundheitskrisen, zum Beispiel der bisher ungebremste Mpox-Ausbruch in Teilen Afrikas, die Hungerkrise im Südsudan und auch die Not im Gazastreifen. Dafür brauche sie mindestens 1,5 Milliarden Dollar allein im laufenden Jahr, hat die WHO vergangene Woche gesagt. Und mit dem US-Austritt, da verliert die WHO nicht nur viel Geld, das sie braucht, sondern auch die Fachexpertise von vielen US-Partnern. So ist zum Beispiel die US-Seuchenschutzbehörde CDC in mehr als 65 Ländern vertreten und arbeitet dort an der Überwachung von globalen Gesundheitsrisiken eng mit der WHO zusammen. Doch auch die USA werden ohne die WHO verwundbarer sein. Denn kein Staat kann allein internationale Gesundheitsgefahren bekämpfen.
Informationen von Anja Braun. Als wir uns in den Nullerjahren bei StudiVZ angemeldet haben und vielleicht ein paar Jahre später, so um 2010 herum, auch bei Facebook, haben wir uns da Gedanken über persönliche Daten gemacht? Oder über Auswirkungen dieser Netzwerke auf das gesellschaftliche Zusammenleben? Also ich nicht. Ich habe zum Zeitvertreib bunte Spiele gespielt, kennt noch jemand Farmville, und Parmesankäse geliked, wie ich Jahre später amüsiert feststellte. Heute sprechen wir darüber, wie wir unsere Demokratie vor dem Einfluss durch soziale Medien und deren Algorithmen schützen können. Und das hat auch das EU-Parlament heute getan. Paul Vorreiter hat mitgehört.
Die EU-Kommission zeigt sich entschlossen, gegen Desinformation und Manipulation auf sozialen Netzwerken vorzugehen. Im EU-Parlament in Straßburg sagte die zuständige Kommissarin Henna Virkkunen, man habe bereits 10 Verfahren nach dem Digitale-Dienste-Gesetz DSA eröffnet, unter anderem auch gegen X und Meta. Der DSA schaffe einen Mechanismus, um unrechtmäßige Inhalte zu entfernen, zensiere aber keine Inhalte, sagte die Finnin. Virkkunen lobte, dass sich insgesamt 12 Plattformen, unter ihnen auch X, Facebook und LinkedIn, in einer freiwilligen Vereinbarung dazu bekannt haben, im Kampf gegen Hassbotschaften mit der EU-Kommission stärker zusammenzuarbeiten. Das Digitale Dienstegesetz verpflichtet große Plattformen dazu, gegen Desinformation vorzugehen und Risiken der Manipulation einzuschränken, unter anderem um freie und faire Wahlen in der EU zu ermöglichen. Die Kommission hatte im Verfahren gegen X zuletzt Zugang zu weiteren Unterlagen und technischen Schnittstellen eingefordert. Die Kommission will verstehen, wie die Algorithmen bei der Plattform X von US-Milliardär Elon Musk funktionieren. Geprüft wird, ob bestimmte Inhalte besonders sichtbar gemacht werden. Das EU-Parlament blickt gespalten auf den DSA. Einen Tag nach der Amtsübernahme von US-Präsident Trump forderten linke, grüne und liberale Politiker, das Gesetz gegen die Plattformen konsequenter umzusetzen. Rechte und konservative Abgeordnete sprachen von Zensur, warfen der EU-Kommission vor, die Meinungsfreiheit zu beschränken und stellten die Unabhängigkeit von Faktenprüfern in Frage.
Wenn die Preise für ein Hotelzimmer in Davos und Umgebung teils ins Fünfstellige steigen, dann ist Weltwirtschaftsforum. Heute ging's los, natürlich auch bestimmt von der Frage, wie sollte man mit dem neuen Zwischenmieter im Weißen Haus umgehen? Das wollten besonders viele heute auch vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj wissen. Aus Davos berichtet Katrin Hondel.
Was ist Ihre Botschaft an Trump, wollten die in Davos versammelten Weltmedien vom ukrainischen Präsidenten wissen. Aber Selenskyj blieb stumm und lieferte dann bei seiner Rede vor allem eine Botschaft an Europa.
All eyes are on Washington. But who's actually watching Europe?
Für Europa sei es entscheidend, Einheit zu wahren und sich in der Welt als eigenständiger, starker Akteur zu etablieren, damit die Welt es sich nicht leisten könne, Europa zu ignorieren, so Selenskyj. Fast 3 Jahre nach dem Beginn des russischen Großangriffs auf sein Land forderte der ukrainische Präsident, Mehr Investitionen in Sicherheit und Verteidigung, so viel wie für die Sicherheit wirklich notwendig sei.
And all European countries must be willing to spend as much on security as it truly needed.
Und das könnten dann auch die von Donald Trump geforderten 5% des Bruttoinlandprodukts sein, sagte Zelensky. Wenn es 5% brauche für die Verteidigung, dann sei das eben so.
If it takes 5% of GDP to cover defense, then so be it. 5% it is.
Make Europe great again, so ließe sich Zelenskys Botschaft auch zusammenfassen. Und zumindest was die Reihenfolge der Rednerinnen und Redner zum Auftakt des Weltwirtschaftsforums anging, hieß es in Davos am Tag 1 der Trump-Regierung Europa first. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erwähnte in ihrer Eröffnungsrede den Namen Trump zwar nicht ein einziges Mal, aber auch sie ließ die europäischen Muskeln spielen, warnte vor Handelskriegen und erinnerte an das europäische Handelsvolumen von 1,5 Billionen Euro, 30% des Welthandels. Da stehe für alle Seiten viel auf dem Spiel. Und für die Europäerinnen und Europäer, so von der Leyen, beginne das Wettrennen zu Hause.
For us Europeans, the race begins at home. Europe must shift gears.
Europa müsse einen Gang höher schalten. Konkret forderte die EU-Kommissionspräsidentin mehr Tempo für eine europäische Kapitalmarktunion, Fortschritte bei der Energiewende, bei Bürokratieabbau und Digitalisierung. Ganz ähnlich sprach auch Bundeskanzler Scholz, der wie immer auch für Besonnenheit plädierte und meinte, nicht jede Äußerung in Washington sollte Europa gleich in aufgeregte existenzielle Debatten stürzen.
Wir Europäer müssen aus uns selber heraus stark sein. Wir müssen zusammenhalten untereinander und mit Partnern weltweit. Wir müssen wettbewerbsfähiger und widerstandsfähiger werden. Und dazu haben wir auch das Zeug. Als Gemeinschaft mit mehr als 450 Millionen Europäerinnen und Europäern haben wir ökonomisches Gewicht.
Trump und seine Regierung würden die Welt nun über Jahre in Atem halten, sagte Scholz und gab sich zuversichtlich. Mit all dem, so der Bundeskanzler, können und werden wir umgehen.
Katrin Rondel hat aus Davos berichtet. Sie hören die SR-Infobilanz am Abend. Haben Sie schon mal von der Frankreich-Strategie des Saarlandes gehört? Wenn nicht, dann ist das nicht so schlimm? Erstens sind Sie damit nicht alleine und zweitens sprechen wir gleich drüber nach den Meldungen im Überblick mit Peter Weizmann.
Im nördlichen Westjordanland läuft eine große israelische Militäraktion. Nach palästinensischen Angaben wurden dabei mindestens 8 Menschen getötet und mehr als 35 verletzt. Israels Armee spricht von einem Antiterroreinsatz in Jenin. Die Stadt gilt als Hochburg militanter Palästinenser. Der israelische Einsatz erfolgt vor dem Hintergrund der seit Sonntag geltenden Waffenruhe im Gazastreifen. Mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas haben sich auch die Spannungen im Westjordanland verschärft. Mehr als 15 Monate nach Beginn des Gaza-Krieges hat der israelische Generalstabschef Halevi seinen Rücktritt eingereicht. Diesen Schritt begründete er mit seiner Verantwortung für das Versagen der Armee beim Überfall der Hamas auf Israel. Am 7. Oktober 2023 hatten die Terroristen im israelischen Grenzgebiet mehr als 1200 Menschen getötet und mehr als 250 in den Gazastreifen verschleppt. Am Wochenende soll ein weiterer Austausch von Geiseln der Hamas gegen in Israel inhaftierte Palästinenser stattfinden. Der Verfassungsschutz in Sachsen darf den AfD-Landesverband weiterhin als gesichert rechtsextremistisch einstufen. Das Oberverwaltungsgericht hat eine Beschwerde der Partei gegen das Urteil einer früheren Instanz abgewiesen. Dieser Beschluss ist unanfechtbar. Letzten Sommer hatte das Dresdner Verwaltungsgericht einen Eilantrag der sächsischen AfD gegen die Einstufung abgewiesen. Es lägen genügend Anhaltspunkte für Verstöße gegen das Demokratieprinzip und die Menschenwürde vor. Dank dieser Einstufung kann der Verfassungsschutz ohne juristische Hürden Telefone abhören und Verbindungsleute in der AfD einsetzen.
SR Info.
11 Jahre ist die Frankreich-Strategie des Saarlandes jetzt alt. Grund genug, dem Ganzen ein Facelift zu verpassen, dachte sich die Landesregierung. Frankreich-Strategie Plus heißt sie jetzt und sie soll mehr als bisher einen Bezug zum täglichen Leben und zum Alltag der Menschen im Saarland haben. Sabine Wachs war heute bei der Vorstellung der neuen Frankreich-Strategie dabei.
Um unsere Nachbarn und das Land zu verstehen, müsse niemand im Saarland fehlerfrei Französisch sprechen, erklärte Ministerpräsidentin Rehlinger. Die Neuauflage der Frankreich-Strategie setzt daher auch nicht mehr auf die perfekte Zweisprachigkeit, sondern unter anderem darauf, das Angebot zum Erlernen der französischen Sprache so niedrigschwellig wie möglich zu gestalten. Dafür will die Landesregierung perspektivisch Französischunterricht in der ersten und zweiten Grundschulklasse einführen und somit die Lücke zwischen dem spielerischen Französischangebot in Kitas und dem Unterricht ab der dritten Klasse schließen. Einen Zeitplan dafür gibt es aber noch nicht und noch fehlen auch die Lehrer. Daran wolle man arbeiten, so Rehlinger. Außerdem sollen Französischlernangebote für Auszubildende, Studierende und Menschen, die schon im Beruf stehen, stärker ausgebaut werden. Finanziert werden soll die Neuauflage der Frankreich-Strategie wie bisher aus dem Landeshaushalt. Ein künftiges eigenes Budget für einzelne Projekte der Strategie wollte Rehlinger aber nicht ganz ausschließen.
Und das wollen wir jetzt mal vertiefen, und zwar mit der Politikwissenschaftlerin Dr. Claire de Musmet von der Sciences Po in Paris. Sie ist Expertin für die deutsch-französische Zusammenarbeit und sie hat die Expertenkommission geleitet, die für die Neuauflage der Frankreich-Strategie des Saarlandes verantwortlich war. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Frau de Musmet, 10 Jahre Frankreich-Strategie im Saarland. Was hat aus Ihrer Sicht da am besten geklappt?
Ja, es hat vieles geklappt und einiges nicht geklappt. Was geklappt hat, ist, denke ich, diese Sichtbarkeit. Die Frankreich-Strategie ist zur Marke geworden und vielleicht sogar stärker außerhalb des Saarlandes als im Saarland selbst. Wenn man in Frankreich mit Leuten, die sich mit Europapolitik befassen, dann ja, kennen sie die Frankreich-Strategie. Ich hatte den Eindruck, als ich noch im Saarland lebte vor einem Jahr, dass es hier im Land weniger der Fall ist.
Ein Ziel der Frankreich-Strategie plus dieser Neuauflage ist ja, das Leben und den Alltag der Menschen im Saarland stärker in den Blick zu nehmen. Also das Ganze wirklich mehr zu den Menschen zu bringen. So verstehe ich das jetzt. Wie soll das passieren?
Ja, das ist ein Novum von der Frankreich-Strategie Plus. Die unterschiedlichen Aspekte sollen den Menschen helfen im Alltag, ohne dass sie unbedingt wissen, das ist Frankreich-Strategie. Das spielt keine Rolle. Aber dass sich ihr Leben wirklich da im Alltag verbessert, weil sie einen einfacheren Zugang zu Gesundheitsversorgung haben zum Beispiel oder bei der polizeilichen Zusammenarbeit. Also all diese Themen, wo eine europäische, wo eine internationale und eine deutsch-französische Zusammenarbeit Früchte trägt.
Es gibt das Ziel, bis 2043 mehrsprachig zu sein. Wie realistisch ist das aus heutiger Sicht? Weil das bezieht sich ja nicht nur auf die Schulen, sondern ja im Prinzip auf jeden Menschen im Saarland.
Ja, das stimmt. Und der Ansatz von der Frankreich-Strategie Plus ist erstens Mehrsprachigkeit. Also es geht nicht darum zu sagen, so Französisch ist die Fremdsprache. Nein, das nicht. Englisch ist natürlich extrem wichtig, ist eine Schlüsselsprache heute. Also keine Konkurrenz zwischen den Sprachen. Also Mehrsprachigkeit. Und dann ganz wichtig auch eine funktionale Sprachkenntnisse. Was ich damit meine ist, es geht nicht darum, die Sprache perfekt zu beherrschen, die Grammatik perfekt zu kennen. Nein, das nicht. Es geht darum, kommunizieren zu können. Und es geht auch darum, zu wissen, wie der Nachbar tickt. Also interkulturelle Kompetenzen, um dann auch ergebnisorientiert in Interaktion treten zu können. Das ist ganz wichtig, zu verstehen, wie Frankreich und, das ist ambitioniert, und die frankophone Welt tickt und denkt und handelt.
Was denken Sie, wie gut werden wir das 2043 alle können?
Tja, das ist eine große Herausforderung und nicht alle werden sofort interkulturelle Kompetenzen haben. Es ist wichtig, dass vor allem die Menschen, die das brauchen, auch im Alltag, auch später in der Berufswelt, also sprich lebenslanges Lernen, das ist ein wichtiges Ziel. Ich denke, wenn die Motivation da ist, dann hilft das. Das wissen wir alle. Um eine Sprache zu lernen, ja, muss man auch Lust darauf haben. Und deswegen finde ich, dass der Ansatz Erwachsenenbildung, Zertifikate für eine Frankreich-Kompetenz auch später, nach der Schulzeit, es sind wichtige Aspekte.
Wie bewerten Sie denn die Anstrengungen im Saarland, wenn man sie mal mit anderen deutsch-französischen Grenzregionen vergleicht, zum Beispiel Basel, Mulhouse, Freiburg oder Straßburg und Kehl? Wie viel von dem, was jetzt hier bei uns gut klappt, geht aus Ihrer Sicht auf eine Strategie zurück und wie viel ist vielleicht einfach normal und klappt auch in anderen Grenzregionen?
Ja, in anderen Grenzregionen gibt es tatsächlich normale Verhältnisse manchmal, weil es sind im Endeffekt die Menschen, die darüber bestimmen, ob das funktioniert oder nicht. Ich finde aber eine Strategie ganz hilfreich, um große Leitlinien zu geben und um dem Ganzen eine Kohärenz zu verleihen. Und das macht der Saarland. Ja, Sie vergleichen mit anderen Grenzregionen außerhalb Deutschlands. Ich würde gern auch mit Grenzregionen oder mit überhaupt anderen Bundesländern innerhalb Deutschlands vergleichen. Und da muss ich sagen, als Deutsch-Französin, ich finde, das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, was das Saarland da entwickelt hat und weiterhin entwickeln soll, weil es sind noch ganz viele Baustellen da.
Die Expertin für die deutsch-französische Zusammenarbeit, Claire de Musmet, im Gespräch mit der SR-Infobilanz am Abend. Das Gespräch haben wir heute Nachmittag aufgezeichnet. Nach dem Hotelbrand in einem Skigebiet in der Türkei ist die Zahl der Toten weiter gestiegen. 66 Menschen sind offiziellen Angaben nach ums Leben gekommen. Mehr als 50 weitere wurden verletzt. Das Unglück ereignete sich in der Provinz Bolu im Norden der Türkei. Christian Butgereit berichtet.
Es haben sich furchtbare Szenen abgespielt in der Nacht im Skihotel Grand Kartalkaya, 300 Kilometer östlich von Istanbul. Gäste eines gegenüberliegenden Hotels hielten die Verzweiflung mit ihren Handys fest.
Wo sollen wir denn raus? Wir kommen nicht runter, wir kommen nicht runter! Gibt es denn keine Feuerwehr? Hilfe, helft uns!
Das Feuer war gegen 3.30 Uhr ausgebrochen, als die meisten der 238 Gäste in ihren Betten lagen. Augenzeugen berichteten im türkischen Fernsehen, sie hätten gesehen, wie mehrere Hotelgäste in Panik aus den Fenstern des 12-stöckigen Gebäudes gesprungen seien. Andere hätten versucht, sich mit zusammengeknoteten Bettlaken abzuseilen. Am Morgen war zunächst von 10 Todesopfern die Rede und 32 Verletzten. Als das Feuer nach rund 10 Stunden endlich gelöscht war, offenbarte sich das tatsächliche Ausmaß der Katastrophe, verkündet am Brandort von Innenminister Ali Yerlikaya.
Heute Morgen haben wir bei einem Brand dieses Hotels leider 66 Leben verloren und wir haben 51 Verletzte. Wir sind sehr traurig.
Durch die Lage des Skigebiets auf etwa 2000 Meter Höhe dauerte es rund eine Stunde, bis die ersten Einsatzkräfte vor Ort waren. Feuerwehr, Katastrophenschutz und Krankenwagen mussten eine teils glatte Bergstraße hinauffahren. Wegen der Lage des Hotels an einem Berghang habe nur von vorne und von den Seiten gelöscht werden können, so Innenminister Yerlikaya.
Müdahale ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirebildi. Adli soruşturma başlatıldı.
Die Brandursache müsse noch ermittelt werden, so der Innenminister. Der Gouverneur der Provinz Bolu, Abdulaziz Aydin, sagte, der Brandherd habe im Restaurantbereich im vierten Stock gelegen. Die Flammen hätten dann schnell auf die darüberliegenden Stockwerke übergegriffen. Wohl auch, weil die Fassade und große Teile der Inneneinrichtung aus Holz waren. In sozialen Medien wird das Brandschutzkonzept des rund 50 Jahre alten Hotels hinterfragt. So ist zumindest von außen keine Feuertreppe zu sehen, die zur Evakuierung hätte genutzt werden können. Das berichtet auch dieser Gast, der den Flammen entkommen konnte.
Es gab keine Sicherheitsvorkehrungen, weder eine Feuertreppe noch einen Rauchmelder. Wir sind zum Korridor rausgekommen, man konnte kaum atmen. Wir wären erstickt, wenn wir nicht zu einem Fenster in einem vorderen Zimmer gelangt wären. Wir konnten es öffnen und sind heruntergesprungen. So 2-3 Meter tief. So haben wir unser Leben gerettet.
Im Gegensatz dazu sprach Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy von 2 Feuerleitern und einem Brandschutznachweis.
Das Hotel wurde in den Jahren 2021 und 2024 zu einer Prüfung unterzogen. Bis heute liegen keine Bedenken der Feuerwehr über das Brandschutzkonzept vor.
Die Behörden verhängten inzwischen eine Nachrichtensperre über das Geschehen und Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan versprach Aufklärung.
Die zuständigen Regierungsstellen und Ermittlungsbehörden haben Untersuchungen zur Ursache des Brandes eingeleitet. Wir haben 6 Staatsanwälte und einen Expertenausschuss eingesetzt. Es werden die notwendigen Schritte unternommen, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
4 Verdächtige wurden bereits festgenommen, darunter soll auch der Inhaber des Hotels sein. Worin deren Verantwortung genau bestehen soll, ist bislang nicht bekannt.
Und wir schauen noch aufs Wetter im Saarland. Der Himmel bleibt bis in den Abend rein klar. In der Nacht bildet sich aber neuer Nebel und Hochnebel und die breiten sich auch immer mehr aus. Zum Ende der Nacht sind dann nur noch die höheren Lagen nebelfrei. 0 bis minus 4 Grad bekommen wir in der Nacht. Morgen bleibt der Hochnebel noch ziemlich hartnäckig, wo er ist. Schon am Vormittag ziehen von Westen her dichtere Wolken zusätzlich rein, die auch etwas Regen mit sich bringen. Und dann kann es auch hier und da glatt werden. 2 bis 6 Grad bekommen wir morgen. Und am Donnerstag erst noch Regen, der schnell abzieht. Danach meist trocken, aber dennoch kaum Sonne. 0 bis 6 Grad. Am Freitag wird es dann deutlich milder, aber auch windiger. Und das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Stefan Eising ist mein Name. Vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie sich einen schönen Abend mit uns.